und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Tele-Stammtischs. Das ist die erste Ausgabe der Interviews, die ich geführt habe auf der Leipziger Buchmesse 2025. Euch erwarten 4 herausragend gute Interviews mit verschiedenen Comic-KünstlerInnen der deutschsprachigen und internationalen Comic-Szene. Und ich bin doch wieder sehr stolz, wen ich da alles getroffen habe. Es werden diesmal wieder 5, vielleicht sogar 6 Ausgaben werden, die euch hier erwarten. Und diese kommen hoffentlich alle sehr zeitnah zueinander. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann meldet euch gern, kommt drum, zum Beispiel auf dem Community-Hub des Tele-Stammtischs unter tele-stammtisch.de/discord findet ihr diesen Community-Hub und könnt uns bzw. mir sagen, wie euch die Buchmesse gefallen hat und auch wie euch die Interviews gefallen haben. Hinterlasst gern Kommentare oder auch Sternebewertungen auf Spotify, auch das hilft mir und uns im Tele-Stammtisch sehr. Kommt auch gern rum auf Social Media, teilt, liked und kommentiert, was ihr wollt. Ich bin euer Mann für Comic-Interviews und freue mich auf den Austausch mit euch. Bis dahin, tschüss. Wir sind endlich da bei der Buchmesse in Leipzig auf der Comic-Manga-Con. Ich gehe der Reihenfolge, ich werde es nicht mehr schaffen. Da freue ich mich total, endlich da zu sein, wieder hier in meinem Räumchen. Und natürlich habe ich am ersten Tag auch bereits jetzt einen formidablen Gast am Start. Ein Gast, der dafür verantwortlich ist, dass ich gestern im Zug geweint habe. Denn auf der Fahrt hierher habe ich mir gedacht, bereitest dich vielleicht doch mal ein bisschen auf die Interviews vor. Es sind ca. 30 Bücher, die ich gelesen habe hier für die Tage und ich freue mich total, jetzt hier mit einer Künstlerin zu sprechen, die schon viele tolle Sachen gemacht hat, die mich auf verschiedenen Ebenen thematisch wie emotional auf jeden Fall abgeholt hat und die, wie gesagt, dafür gesorgt hat, dass ich gestern mehrfach innehalten musste. Es war eine ganz besondere Erfahrung für mich. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Ich bin Jenny Ginja. Guten Tag.
Hi Jenny. Ach, mega. Wie sind deine ersten Eindrücke von der Con? Wie geht's dir heute Morgen?
Wie immer, sehr viel los, sehr viele Menschen. Ich war zum Glück vor dem Ansturm hier und ich freue mich jedes Jahr darauf.
Mhm.
Was war der Rest?
Du bist du aufgeregt. Das ist eine besondere Veranstaltung für dich. Was ist das für dich für eine Veranstaltung einfach?
Ach so. Ich komme hier, glaube ich, her, seit ich irgendwie ein Teenager war. Also okay. Damals noch im Cosplay und dann irgendwann habe ich mich getraut, meine Kunst zu zeigen und dann sind meine Comics immer populärer geworden und jetzt habe ich einen gewerblichen Grund, hier zu sein.
Mhm.
Also ist eine spannende Entwicklung auf jeden Fall.
Das heißt, du warst schon immer auch mit einem Tisch hier als Künstlerin selbst oder wie oder auch privat?
Ja,
oder
doch. Also ich hatte schon immer einen Tisch, aber damals kannte mich noch keiner am Anfang. Ne? Also ich glaube, da muss auch jeder, der neu anfängt, da mal durch, so als niemand da zu sitzen und irgendwas zu verkaufen. Und dann schlägt man sich seinen Weg so durch und findet seinen Stil und das, was man machen möchte und wohin man möchte und dann wird das immer besser.
Vielleicht kannst du mich und die Hörenden mal kurz abholen. Ich habe jetzt in Vorbereitung natürlich Loving Reaper gelesen, über das wir uns auch auf jeden Fall gleich unterhalten werden. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen abreißen, was vor den Büchern sind ja inzwischen erschienen ist. Was gibt es für weitere Comics von dir?
Ach so, das waren nur so Online-Comic-Strips. Das war halt nichts, was jetzt wirklich eine längere Serie gewesen wäre oder was jetzt sonderlich bekannt gewesen wäre. Ich habe jetzt, es gab so eine kurze Serie On Being Shy, also übers Schüchternsein. Das hat auch viele Leser so ein bisschen ins Mark getroffen, weil ich glaube, ich habe so ein paar Szenen rausgebastelt, die man einfach so kennt im Alltag. Als schüchterner Mensch, als introvertierter Mensch. Und ich glaube, sonst habe ich einfach nur so diesen typischen Relatable-Content gemacht, also sprich, wo man halt Sachen nachvollziehen kann. Fällt mir gerade ein Beispiel ein. So zum Beispiel, ich kaufe ständig neue Bücher und spiele, aber ich spiele die eigentlich gar nicht und ich habe so meinen Haufen der Schande zu Hause.
Absolut, wer kennt die nicht?
Genau, und das ist das kennt man einfach und dann machst du das als Comicform und die Leute verstehen das. Genau.
Und du sagst, es ist online als Chip erschienen und sind die Sachen vor allem erschienen, auch alle schon auf Webtoon?
Nee, auf Webtoon nicht. Das habe ich relativ spät gefunden. Das war dann eher so Facebook, 9gag, Twitter.
Ach, überall quer verteilt.
Ja, genau. Okay. Genau. Die Leute, die das sehen, machen den Rest. Das wird dann gespeichert, wieder auch irgendwo hochgeladen und dann ist es auf einmal überall.
Wunderbar. Ich hatte jetzt die Gelegenheit, Loving Reaper zu lesen und das ist auch ein Buch, da habe ich dann ein bisschen rumgegoogelt gestern und das erscheint nicht nur in ganz vielen Sprachen, das erscheint natürlich online, das gibt es wie gesagt gedruckt bei verschiedenen Verlagen. Aktuell erscheint die erste Ausgabe davon, das ist ein Sammelband verschiedener Sachen, bei Panini.
Mhm.
Und ich bin total dankbar, dass ich gestern noch gesehen habe, dass es auch auf Webtoon ist, konnte also wahrscheinlich schon mehr lesen, als in dem aktuellen Buch drin ist. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was Loving Reaper überhaupt ist.
Genau, wenn man sich so ein bisschen in der Nachrichtenwelt umschaut, dann ist die Welt ja so ein bisschen ein wilder Ort, um das mal ganz gelinde auszudrücken. Sehr viel leidet da die Tierwelt drunter und ganz viele Sachen kennt man so also ganz allgemein gesprochen gar nicht. Und über Loving Reaper, da geht's halt darum, dass diese Tiere, die in unserer modernen Menschenwelt, sag ich mal, leiden, wenn die sterben, dann treffen die zumindest auf einen sehr liebevollen Tod. Der Grundgedanke war, wenn die Tiere so leiden auf dieser Welt, in unserer Gesellschaft, dass die wenigstens im Tod dann so ein bisschen Friede und Freude finden. Das ist so ein bisschen utopischer Gedanke, klar. Aber der Tod holt dann die Seelen ab und hört sich von denen halt ihre Geschichten an, was da passiert ist. Und dann kann man am Schlusswort nochmal schreiben, so hier, vielleicht wusstet ihr das noch nicht, aber dies und jenes ist tatsächlich Alltag und das passiert ganz überall auf der Welt. Und ich finde das ganz wichtig, das auch zu verbreiten, weil ich habe ganz viele Comics über Themen gemacht, da wusste ich selber nicht, dass das überhaupt ein Ding ist, also dass das passiert. Und wenn mich das so umhaut, dann gibt es bestimmt auch viele Menschen, die das auch umhaut und das nicht wussten. Ja.
Es gelingt dir in diesen Geschichten, die jetzt in der Webtoon-Ausgabe, was sind das? Das kann man ja nicht in Seiten fassen, aber da bist du so nach 3, 4, 5 Minuten ist man durch mit so einer Episode, würde ich sagen. Mhm. Und es gelingt dir in jeder einzelnen Ausgabe, diesen emotionalen Hook quasi zu benutzen. Also wirklich sofort eine Form von Empathie bei den Lesenden zu erzeugen, mit den Tieren, die im Regelfall zu Beginn der Story noch leben und dann im Laufe dieser wenigen Minuten nicht mehr leben. Und dann kommt der Tod. Und der Tod holt sie ab. Und das ist auf jeden Fall auch eine tolle Sache, denn der Tod ist hier nicht der Antagonist. Das ist eine sympathische Figur. Wie kamst du der Entscheidung?
Naja, ich habe mich irgendwie immer so ein bisschen gefragt, weil der Tod wird ja sehr gerne, sehr oft sehr gruselig und böse dargestellt. Und ich glaube, die Menschheit ist einfach so, dass sie denken, okay, wenn jetzt ein böser Mensch stirbt, dann wird er im Nachleben bestimmt irgendwie bestraft werden in die Hölle oder was auch immer. Und ich habe mir dann immer gedacht, okay, aber mal angenommen, es wäre so, wofür werden denn Tiere bestraft? Ne? Also was haben die denn falsch gemacht, dass sie von so einem bösen Tod abgeholt werden müssen? Und dann dachte ich so, nee, es gibt dann mindestens einen Tod, der die Tiere abholt, weil die haben doch nichts falsch gemacht.
Ja.
Und genau, das habe ich einfach nicht eingesehen. Und ich bin noch nicht die erste und einzige mit dieser Idee, dass ein Tod auch nett sein kann, klar. Aber ich finde so dieses Grundbild, weil ich kannte den überwiegend nur als bösartige Kreatur. Und ich glaube, der Mensch ist auch so ein sehr gerechtigkeitsliebendes, auch Rache gelüstigtes Wesen, ne, wenn er denkt, dass so Unrecht getan wurde. Aber ich sehe das halt nicht bei Tieren, weil die leben so rein nach Instinkt. Und wie gesagt, was sollen die denn tun, dass sie das noch im Nachhinein nochmal erleben? Also nochmal nachträglich bestraft werden für was auch immer. Genau.
Im Laufe der Ausgaben kommt ja dann auch noch das Leben als zweite große Figur auch mit dazu. Mhm. Und das fand ich halt toll, dass die ja in Harmonie miteinander leben, dass sie natürlich zusammen funktionieren. Wie bist du daran gegangen, dass sie eben nicht, dass es quasi keine Feindbilder sind? Wie hat sich das so ergeben? Erzähl mal.
Weil ich dachte, der Tod ist ja jetzt kein alleinstehendes Kapitel. Das gehört ja, so kitschig es klingt, das gehört ja zum Leben dazu. Und da gehen ja auch nicht nur die hin, die irgendwas falsch gemacht haben, die böse waren. Wir müssen ja alle dahin. Wir müssen alle mal sterben. Was danach kommt, weiß ich nicht, aber ich denke, das ist einfach, ich finde es problematisch, das separat zu sehen. Es geht eigentlich Hand in Hand und vielleicht ist es einfach nur das nächste Kapitel in was auch immer. Und ich fand auch einfach, es braucht irgendwie einen lebenden Teil so ein bisschen als Ausgleich, weil es überleben ja auch mal Tiere. Das kommt nicht auch vor in meinen Comics, muss ich dazu sagen, aber es kommt mal vor. Und dann freut sich das Leben natürlich, dass das Leben so einen Punkt über den Tod geschafft hat.
Wir hatten zu Beginn schon gesagt, dass die einzelnen Geschichten, nenne ich sie mal, dass sie natürlich Parallelen haben, so ein bisschen auch vom Ablauf. Ja, zu Beginn lebt das Tier, im Laufe der Story stirbt es und so. Aber das Ganze wird durch viele Facetten dann für mich als Lesende total interessant gemacht. Unter anderem, weil ich es teilweise auch sehr poetisch fand, was da geschrieben wird und gesagt wird. Hast du irgendeine Form von Zugang zu, sag mal, Philosophie oder Religion? Was inspiriert dich konkret zu den Themen und auch zu konkret dieser Wortwahl? Ich war teilweise sehr beeindruckt von dem Facettenreichtum, von den Ideen einfach, die dahinter stecken. Hast du da irgendwie eine Quelle? Hast du Philosophie studiert?
Ich hatte mal ein Semester Philosophie, aber das war ein Auslandsstudium und das war halt wirklich nur ein Semester und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber das hatte nichts damit zu tun.
Ja.
Ich kann halt wirklich selber nur spekulieren, weil ich bin halt an sich eigentlich ein eher introvertierter Mensch und ich verbringe sehr viel Zeit in mir drin und in meinen Gedanken und ich glaube, ich habe mir da einfach selber so ein Inventar irgendwie zurechtgelegt an Sachen und vor allem, wie ich Sachen kommuniziere und auch mit mir selber kommuniziere. Ich versuche irgendwie ein bisschen netter und geduldiger mit mir zu sein. Das klappt nicht immer, aber das ist ja so das wünschenswerte Ziel. Ja. Ich kann darauf nicht wirklich eine okay. Antwort geben, ne? Das ist einfach, es war irgendwie immer da.
Letztlich war es ein verstecktes Kompliment über die Poesie in den Comics, hat mir wirklich total gut gefallen.
Dankeschön.
Wenn vielleicht nochmal einen anderen Spin, wie gehst du denn daran, dass da eine gewisse Abwechslung entsteht? Denn es ist tatsächlich eine Abwechslung in diesen einzelnen Geschichten drin, obwohl die ja, wie gesagt, immer einen also zeitweise, nicht alle, nicht komplett, aber schon auch ähnlichen Ablauf haben. Ist es nicht eine Herausforderung, diesen Ablauf immer so anzupassen, dass er noch herausfordernd ist? Und wenn ja, wie bist du daran gegangen, das abwechslungsreich zu gestalten?
Ja, absolut. Ich habe auch immer diese Angst, dass es vielleicht zu wiederholend wird, was ich da mache. Ich versuche es aber an den Geschichten anzupassen, weil jedes Problem ist ja auch einzigartig und dann versuche ich anhand dieses Problems so die Geschichte drumherum zu bauen.
Aha.
Und das ist das, also das ist so ein Problem für sich, weil ich weiß manchmal nicht, wenn ich irgendwie online sage, mir gehen so die Ideen aus für eine Story, dann sagen die Leute, ja, aber guck mal, da ist noch so viel Leid, was du noch gar nicht irgendwie angefasst hast. Und ich denke so, ja, okay, an Themen mangelt es mir nicht, aber es geht ja um die Geschichte drumherum. Und manche Sachen geben es auch einfach nicht her. Tatsächlich ist das mit der Abwechslung so ein Problem. Da habe ich für mich noch gar nicht so die Lösung gefunden. Ich habe ein Skizzenbuch, wo ich alle Ideen, die ich so rough habe, einfach mal durchskizziere. Und dann gehe ich halt durch, was ist dem der Vorgänger zu ähnlich, was hatte ich schon, was wiederholt sich zu sehr. Und ich kann das nur nebeneinander legen und dann gucken, was passt und was gar nicht. Und das ist einfach... Das ist der Prozess, der am längsten dauert, als das tatsächliche Zeichnen. Es ist dieses Zurechtlegen, was mache ich überhaupt?
Du hattest vom Leid gesprochen, das dann oft zum Thema auch wird, das Tierleid ja im Regelfall. Mhm. Wie schaffst du es, dass das dich nicht kaputt macht?
Ja, das ist eine gute Frage.
Dich ganze Zeit mit Leid und Tierleid zu beschäftigen? Ich habe ja nur durchs Lesen schon mehrfach geheult. Du musst ja devastated sein. Wie machst du das?
Ich sag mal so, man macht es so oft und man liest so viel. Ich bin ja auch schon seit ich sehr jung bin, ich im Tierschutz aktiv.
Mhm.
Also ich mache so Wildvogelhilfe, ich war bei Greenpeace, ich bin aktuell bei 4 Pfoten ehrenamtlich und ich mache relativ viel schon seit lange und man stumpft einfach ab irgendwann. Und das ist ein gruseliger Prozess, wo man irgendwann das Gefühl hat, so ist mir das jetzt auf einmal egal? Nee, du musst dich einfach schützen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man da als Krankenschwester auch so oder Ärzte, vielleicht macht man einen ähnlichen Gang durch so psychisch.
Mhm.
Ja. man darf es nicht mal sich ranlassen. Man baut einfach so ein Schild um sein Herz und sagt, das prallt das ab irgendwann einfach nur noch ab.
Du hast einen professionellen Umgang mit dem Leid gefunden.
Ja, ja.
Verstehe.
Ich bin nicht zufrieden damit, aber es muss sein.
Dein Werk erschien ja vor allem, glaube ich, erst einmal online, nur auf Webtoon oder auch woanders?
Nee, der erste Comic ist auf damals noch Twitter erschienen.
Ja.
Und
Reap of Souls. von dem aktuellen Werk.
Das war so der erste Einseiter-Comic.
Mhm.
Das war nur eine Seite tatsächlich und das ging aber so durch die Decke, dass die Leute gesagt haben, ja, das kannst du aber nicht so stehen lassen, da muss jetzt noch was passieren. Wir wollen jetzt wissen, was mit dem Hund passiert. Stirbt jetzt wirklich? Ne? Das war noch nicht ganz so 100%. Klar, der hat ja noch gelebt am Ende des Comics. Und dann habe ich gesagt, so, na gut, dann lasse ich die Geschichte weiterlaufen. Und dann habe ich noch danach noch so ein Dreiseiter über diese schwarze Katze, die kennen, glaube ich, die meisten, gemacht. Und da haben auch die Leute gesagt, so bitte mach das weiter, das muss irgendwie, das können wir nicht so stehen lassen. Und dann, so hat sich das dann einfach entwickelt, dass der Loving Reaper dann so ein bisschen für das Happy End sorgen musste, was nicht wirklich ein Happy End ist, aber was ein Ende ist.
Mhm.
Irgendwas, wo die Leute mit abschließen konnten. Und das habe ich dann einfach so weitergemacht.
Auch faszinierend, trotz der Emotionalität und der auch wirklich Trauer, die da teilweise mitbringt, schaffst du es am Ende immer noch irgendeine Art von positivem Spin reinzubringen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Davon können viele Menschen, glaube ich, viel lernen. Danke dafür. Du bist auf Webtoon, ne? Und auf Webtoon, da haben wir ja nun auch den Vorteil, dass wir eine recht große Interaktion mit der Community haben können. Wie läuft es ab? Wie sind deine Fans drauf? Was schreiben die dir?
Die häufigsten Sprüche sind auf Englisch meistens so, ich weine nicht, du weinst.
Ja.
Oder ja, klar, kein Problem, ich wollte eh gerade weinen. Also das ist auch auf allen Plattformen gleich. Das ist egal, ob ich das auf Facebook hochlade, auf TikTok, auf Twitter, das ist überall
eigentlich
die gleichen Kommentare. Ein paar wenige geben dann tatsächlich konstruktive Kritik ab. Und aber ich glaube, ein großer Teil erzählt auch über die eigenen Erfahrungen, die eigenen Haustiere oder weil die selber in irgendeiner, wie sage ich, Position ehrenamtlich war und haben dann selber solche Sachen gesehen, können das dann praktisch bestätigen, was ich da, was für eine Geschichte ich da gerade erzähle. Und viele Geschichten sind ja auch an dem inspiriert, was mir andere Leute auch so erzählen. So hier, guck mal, ich arbeite da und da und wir kämpfen gerade mit dem. Vielleicht willst du da mal was drüber zeigen und dann lese ich mich da rein und recherchiere ein bisschen und dann, genau. Und das sind halt auch die Leute, die dann kommentieren, so danke, dass du da mal Licht drauf wirfst und dass das ein bisschen diskutiert wird, ne? Und genau.
Ich habe gesehen, man kann dich auch unterstützen, auch finanziell, zum Beispiel auf Patreon.
Genau.
Wie läuft das ab und gibt es da extra Content?
Genau. Man kann praktisch monatlich einen Betrag also kann man selber entscheiden, wie viel man spenden möchte. Und dann wird das monatlich eingezogen und dafür kriegt man halt, ich mache so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, so ein paar Fotos und damals gab es noch so extra Comics. Oder die Geschichten, die online für alle verfügbar sind, die kriegen auf Patreon nochmal ein Bonus-Ende. Und dann kann man da nochmal nachlesen und diskutieren. Oder ich mache auch so Wettbewerbe. Patrons kriegen Rabatte auf Bücher, auf Plüschi-Aktionen, irgendwas an Merchandise. Kriegen Geschenke, Bücher, Postkarten, Tassen etc. Also die kriegen schon ein bisschen extra Sachen und genau.
Plüschi-Aktion sagt bloß, du hast ein Kuscheltier in Tod, also totes Kuscheltier.
Tod nicht, aber ich habe die Seelen als Kuscheltier ein paar Mal, das waren so wie so Kickstarter-Kampagnen. Ja. Da wurden halt, da konnte man vorbestellen und ab einer gewissen Menge werden die dann halt auch wirklich produziert. Ich glaube, da musste man maximal 400, aber das haben wir weit überschritten und dann, genau. Genau, und für Patrons, die konnten dann einen Rabattcode mit angeben beim Vorbestellen und dann haben die halt irgendwie so 15-25%, ja, je nachdem.
Stehe.
Genau, und das soll sich ja lohnen für die Leute, ne?
Dann nochmal zum eigentlichen Buch, denn das war ja, wie gesagt, echt lange im Internet, sehr digital und irgendwann haben sich Leute überlegt, ey komm, lass mal auf Papier drucken und das scheint zu funktionieren, denn es gibt das Ganze ja auch in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Ländern inzwischen. Vielleicht kannst du uns da mal abholen, wo und wie und warum, wo können wir das Buch kriegen und, ne, erzähl mal.
Eigentlich überall. Jetzt ist es ja endlich in Deutschland rausgekommen. Deutschland hat sich am längsten gewehrt. Das war zuerst ein Verlag in Belgien. Der hat das auf Französisch und Englisch rausgebracht. Das erste Hardcover. Und das war dann auch in, also die haben weltweit verschickt, aber das so in Büchereien war das jetzt erstmal nur in Frankreich und Belgien zu sehen. Ich glaube auch Luxemburg teilweise. Darauf ausgehend, ich hab noch so eine Literaturagentin. Die hat das dann anderen Verlagen vorgestellt, also die geht damit immer so auf so Agentenmessen, ich weiß gar nicht, oder Literaturmessen, auf jeden Fall kann sie das irgendwie zeigen und dann können sie andere Verlage sich drauf melden. Und dann hat sich da noch ein koreanischer Verlag drauf gemeldet und ein brasilianischer Verlag, also das ist nochmal auf Koreanisch und Brasilianisch erhältlich. Das Brasilianische kriegt man auch auf Amazon, das Englische und Französische mittlerweile auch, glaube ich.
Ja,
so. Also das findet alles so seinen Weg, auch nach eBay ist es überall irgendwie. Jetzt auch endlich auf Deutsch.
Auf irgendeiner Sprache ist auch schon der zweite Band erschienen, ne?
Ja, auch auf Englisch und Französisch, genau.
Also wir haben zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben Ende März 25, habe ich online ein paar 60 Episoden gesehen. Wie viele sind denn im ersten deutschen Band drin?
24 und 4 davon sind nicht im Internet, die sind nur im Buch.
Ah, exklusiv Content dann da.
Genau.
Und wie ist das gewesen? Also das ist ja, denke ich, bestimmt eine Herausforderung, das Layout auch entsprechend anzupassen, denn so ein Buch liest sich anders als so ein Canva. Also warst du da beteiligt? Wie lief das ab?
Das war ziemlich brachial. Also wir haben einfach die Seiten auf eine DIN A4-Seite geklatscht und dann war das so. Also es ist halt letzten Endes ein Comic. Und man hat halt einfach so, man hat halt ein bisschen gehofft, dass das irgendwie funktioniert, weil die Seiten waren ja gar nicht fürs Buchformat ausgelegt. Das waren ja wirklich nur so eher so für Instagram-Formate gedacht oder maximal Facebook. Es war überhaupt nicht für den Buchprint gedacht und man hätte die ganzen Panel auseinandernehmen müssen und das hätte einfach alles viel zu lange gedauert und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen jetzt die Seiten, wie sie sind. Die Leute kennen das so, die Leute lieben das so. Wird schon funktionieren. Und es funktioniert, die Leute sind da nicht so.
Ja, vor allem reicht es auch eine andere, also nochmal eine andere Zielgruppe. Ich glaube, aus Interviews der letzten Jahre sagen zu können, dass nur weil es schon online ist, es trotzdem noch mehr als genug Leute gibt, die es unbedingt auch nochmal signiert brauchen. Das heißt, ich werde heute auch nochmal vorbeikommen, denn eine Freundin hat mich gefragt, ich soll es einmal signiert für sie mitbringen. Das wird also auf jeden Fall passieren.
Gerne, gerne.
Genau, wir haben jetzt die paar 20 Episoden da extra. Das warst du an deiner eigenen Übersetzung dann beteiligt?
Ja, also zumindest die deutsche, die habe ich dann selber gemacht. Panini hat da so ein bisschen, also ein paar Worte zurechtgerückt, weil, die haben halt die Letterer, die haben halt diese Grafikdesigner, die Engagierten, die kennen das vielleicht ein bisschen besser, welche Worte da vielleicht ein bisschen besser passen, aber ich sag mal bestimmt so 90% Übersetzung ist trotzdem noch so aus meiner Feder. Deswegen denke ich, hoffe ich, dass es trotzdem funktioniert für die Leute, dass es trotzdem noch diesen Vibe hat, weil das ist so die Sorge, das kriege ich ganz oft so, ich weiß nicht, ob sich das noch genauso liest, weil das Englische hat so seinen ganz eigenen Flair.
Absolut, ja.
Ne? Und das ist dann schwierig. Ich ärgere mich auch ein bisschen, weil ich kann das bei den Französischen und Koreanischen, Brasilianischen, ich kann das gar nicht nachvollziehen, ob das noch so den Wortlaut hat. Ne? Weil ich weiß nicht, wie das übersetzt haben, ich kann die Sprachen einfach nicht.
Genau, ist das ein Handlettering gewesen da in der englischen Ausgabe oder war das aus dem Rechner?
Nee, ich habe das alles handschriftlich.
Und die deutsche Version hast du dann auch handgelettert oder ist das dann von diesen Designern gekommen?
Nee, das haben die dann mit einem richtigen Schrifttyp gemacht.
Das Buch zu kaufen ist, glaube ich, eine ziemlich sinnvolle Sache, habe ich gehört. Warum eigentlich?
Über die Bücher werden seit dem ersten Heft Spenden für Tierheime gesammelt. Wir haben allein in den letzten 3-4 Jahren irgendwie 40.000 Euro sammeln können. Das ist schon eine gute Summe, wo ich mich sehr freue, dass wir so viel Gutes tun können mit den Büchern, weil das ist ja auch der Sinn der Sache. Das soll ja nicht nur aufklären, es soll auch einfach irgendwie was verändern. Es soll einfach ein Teil der guten Sache sein. Und deswegen, wenn ihr die Bücher kauft, dann geht ein Teil davon an Tierheime, an Organisationen, an Patreon. Also auf Patreon poste ich dann auch immer Screenshots, wo die Spenden hingegangen sind. Also diesen Transfer-Screenshot von PayPal. Die Leute können auch mitsprechen, an welche Tierheime oder Organisation das gehen soll. Die können sich da einbringen und dann wird das umgesetzt.
Sind das die Organisationen, die wir immer am Ende der Episoden dann auch teilweise lesen können oder ganz andere?
Nee, das sind dann, also manchmal ja, aber meistens nicht. Meistens ist das so auch ein bisschen verteilt manchmal. Also gerade der belgische Verlag, der verteilt die Spenden meistens so über 2-3 Organisationen. Und dann kriegen die alle so ein bisschen was.
Ja Mensch, Jenny, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank auch für die Comics. Das ist wirklich ganz toll, liebe Leute, guckt es euch an. Verpasst euch gerne mal einen Ersteindruck auch gerne auf Webtoon, da gibt's das ganze Jahr und dann kommt ihr natürlich nicht drum rum, es irgendwann auch mal zu kaufen. Vielen Dank, es war mir eine Freude.
Ciao, ciao.
Das Buch, das ich in Vorbereitung für dieses Gespräch gelesen habe, hat mich auf eine Zeitreise geschickt. Es hat mein Lebensalter mehr als nur halbiert, denn ich fühlte mich erinnert an meine Abiturzeit. Das war eine der besten Zeiten meines Lebens. Gerade so in dieser Übergangsphase zum Studium habe ich einfach viele tolle Freunde gefunden, getroffen und mit denen viele tolle Sachen gemacht. Und ich war sehr dankbar, jetzt nochmal, wie gesagt, auf eine Zeitreise geschickt zu werden, denn mit dem Buch Outline erschien bei Reprodukt haben wir letztlich eine Slice-of-Life-Geschichte und vielleicht noch sehr viel mehr. Und weil ich mit ihr auf jeden Fall jetzt über mein Abitur reden muss und ich nicht anders kann, freue ich mich ganz besonders, dass sie da ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Ich bin Michelle Fischels. Ich habe Outline gezeichnet und freue mich sehr über die Einladung und hier sprechen zu dürfen.
Hi Michelle, ist dein Abitur schon lange her?
Ja, muss ich gestehen. Also ich hatte doch schon 10-jähriges Jubiläum. Mhm. Ja.
Vielleicht kannst du dich den Hörenden ein bisschen vorstellen. Was hast du denn nach deinem Abitur so gemacht und wie kam es in natürlich groben Zügen jetzt zur Outline?
Ja, nach meinem Abitur oder auch vor meinem Abitur, also ich war bis dahin schon relativ gefestigt, dass ich gerne irgendwie später was Künstlerisches machen wollen würde. Ich hatte allerdings nicht an ein Studium gedacht, habe dann erstmal auch vor der Frage gestanden, ja, ich möchte irgendwas studieren, aber was? Und dann habe ich irgendwas mit Medien gemacht, weil das macht man so. Irgendwas mit Medien. Genau, und dann habe ich aber, ich dachte zu dem Zeitpunkt auch, irgendwas Künstlerisches studieren oder Design heißt dann automatisch Kommunikationsdesign und das war eher nicht so meine Sparte. Und ich habe dann von Münster gehört, dass die schwerpunktmäßig eben Illustration anbieten und das fand ich total toll. Eine ehemalige Mitschülerin hat sich da auch beworben und dann habe ich auch mein Glück versucht. Ich war in dem Semester sowieso so durch die Soziologieprüfung gefallen, schon zweimal, also war es vielleicht auch Zeit, was anderes zu probieren. Und ja, habe dann mein Portfolio gemacht und wurde in Münster zum Bachelor zugelassen. Mhm. Habe dann aber auch erstmal wirklich ganz klassisch Buchillustration verfolgt, eigentlich die meiste Zeit meiner, ja, meines Daseins als illustrierende Person. Und Comic hat mich dann eigentlich erst so richtig nach dem Bachelor gefunden. Ich habe schon vorher Comics gelesen, also ganz früher Manga sehr geliebt und dann ging das immer mehr in diese westliche Richtung, also französische Zeichner habe ich dann für mich entdeckt und eben auch mehr das Genre Graphic Novel, also wirklich größerformatige Bücher oder längere Erzähltexte. Und ich hatte mich an das Medium Comic so ein bisschen mit kleineren Geschichtchen rangetastet. Ich habe in der Shazam, das war ja auch so eine Comic-Anthologie.
Die beste vielleicht.
Ja, da hatte ich mich 2015 beworben mit einem Sechsseiter und der Sechsseiter war schon eine Idee, die ich schon viel länger gehabt habe, aber ich fand Comic war eine unglaublich große Umstellung, komplett was in Bildern zu erzählen und dann eben auch nicht zu viel Text zu haben, wie im Buch eben, sondern wirklich auch einiges durch Bilder auszudrücken, was man sonst nur verbal fasst. Und diese 6 Seiten, die ich damals für die Anthologie gezeichnet hatte, das war dann auch, das hat mich 3 Monate gekostet. Mhm. Glaubt man gar nicht bei so wenigen Seiten, aber es hat total lange gedauert. Aber seitdem bin ich immer wieder zum Comic zurückgekehrt und habe dann Schrittchen für Schrittchen längere Geschichten gemacht. Also die danach war dann schon 16 Seiten lang und dann glaube ich, auch nochmal was Kleineres von 20 Seiten und dann 40 Seiten und dann dieser große Sprung zur Outline mit über 200 Seiten. Mhm. Aber ich muss auch sagen, da wusste ich vorher nicht, wie viele Seiten das werden würden. Ich dachte, ja, wenn ich mal am Ende auf 100 komme, dann ist es schon viel.
Das heißt, gab es dieses große Skript mit irgendwie vorgescribbelten Sachen oder so? Das war so Work in Progress.
Also ich hatte Szenen gesammelt zum Comic und das existierte dann eben also alles in Textform. Also so, ne, wir fangen da und da an und dann machen die Figuren das und das. Und dann musste ich quasi schauen, wie viele Seiten ich aus diesem Text herauskriege. Der war also noch nicht angelegt mit Seite 1, Seite 2, Seite 3, das und das passiert da, sondern ich habe dann einfach zu dem, was der Text mir gegeben hat, Skizzen gemacht und geschaut, auf wie vielen Seiten ich das erzählt kriege.
Es war, wie gesagt, auch was mich, vermutlich wirst du dieses Feedback ständig kriegen, aber was mich eben natürlich auch ein Stück weit eben an diese Zeit erinnert hat, war das intendiert? Erzähl mal, was war die Inspiration zu diesem Werk?
Es ist immer schwierig, weil einerseits, ja, natürlich finde ich das Thema grundsätzlich spannend, so diese letzte Stufe oder dieses letzte Stadium der Schulzeit. Also eigentlich, so hatte ich das auch damals dem Verlag gepitcht, eigentlich ist das die Zeit, wo alles ist wie immer und trotzdem so kurz vor diesem Wendepunkt im Leben irgendwie. Also vielleicht so der erste riesige Wendepunkt im Leben, jetzt abgesehen von vielleicht persönlichen Umständen oder so, weil bis dahin hatte man diese geregelte Bahn und Schulpflicht und so und musste sich nie drum kümmern, was will ich jetzt eigentlich machen, konnte sich entwickeln und da kommt so die erste Probe auf einen zu, wer will ich jetzt eigentlich sein, was möchte ich machen und wie kann ich mein Leben jetzt in die Hand nehmen.
Mhm.
Aber ausgegangen bin ich eigentlich von den drei Hauptfiguren und hatte die ja schon mal vorher in einer Kurzgeschichte präsentiert, die ich 2021 online veröffentlicht hatte. Und aus verschiedenen Gründen hat mich die Dynamik und deren Lebenswelt nicht so ganz losgelassen. Und ich hatte die Idee, das fortzuführen und fand das dann so ein bisschen schön, weil die erste Geschichte mit den Figuren spannt eigentlich eine Episode am Anfang der Oberstufe. Also spannt so eine Situation. Und dann fand ich es schön, so einen kleinen Zeitsprung zu machen und die jetzige Handlung am Ende der Schulzeit einsetzen zu lassen, wo ja sowieso, also gerade wo die Konflikte vielleicht nochmal hochkommen oder wo die interpersonellen Beziehungen vertieft werden können in der Zeit, aber eben auch, wo von den äußeren Umständen her sich ganz viel tut und verändert und ja.
Gab es in der echten Welt Vorlagen für deine Figuren? Sind die inspiriert von Menschen, die du kennst? Du musst sie nicht nennen.
Nein, aber ich lasse mich ja auch gerne auf Klischees ein. Also die Figuren sind ja in vielerlei Hinsicht wirklich so Archetypen auch ein Stück weit. Und das finde ich aber gar nicht schlimm. Ich finde auch nicht, dass man die immer unter allen Umständen vermeiden muss. Es ist dann ja immer die Frage, wie man sie persönlich ausgestaltet und wo sie dann vielleicht doch aus dem erwartbaren Schema ausbrechen. Also wenn wir jetzt einen Optimisten haben, der immer gut gelaunt ist und so, dann finde ich es spannend, in diesem sehr typischen Schema von Figur zu schauen, wo läuft der Erwartung vielleicht zuwider oder so. Und das war auch ein bisschen das Ziel bei meinen Figuren, dass die schon irgendwo so gewisse Typen repräsentieren, aber innerhalb dieser Typen dann auch wieder vielleicht anders agieren oder sein können. Und das, also so im Kleinen zu erzählen, finde ich grundsätzlich immer total spannend.
Dann lass doch dieses Beziehungsdreieck, nenn ich es mal, zwischen den dreien auf jeden Fall mal kurz vorstellen. Wer sind deine Figuren und was zeichnet sie aus?
Also wir haben Ben, den ich als absoluten Optimisten bezeichnen würde. Also er ist so ein Träumer. Er ist ein Mensch, der, ich hatte es auch mal so beschrieben, der eigentlich immer auf die Füße fällt. Also ich glaube, jeder oder jede von uns kennt eigentlich so jemanden, wo man denkt, Mensch, der fällt immer auf die Füße. Also Ben ist eigentlich jemand, der nie so einen konkreten Plan hat, sondern mal irgendwann sagt, ach, da würde ich gern vielleicht mal hin.
Aha.
Und der kommt immer ungefähr da raus, wo er hin möchte. Also er ist auch eine sehr entwaffnende Persönlichkeit. Also jemand, der schnell, also der gut auf Menschen zugehen, sich auf sie einlassen kann. Ich kannte zumindest mal einen Kommilitonen, der es geschafft hat, jedem ein positives Gefühl zu geben in seiner Gegenwart. Also ohne, dass er sich selbst runter machen musste oder ohne, dass man sich klein in seiner Gegenwart gefühlt hat, weil das war auch ein total toller Künstler. Aber der hat eben immer so diese positive Stimmung verbreitet und gar nicht so diese Distanz zwischen Menschen aufkommen lassen. Und das ist so ein bisschen der Ben-Kern.
Also ist es ein Sunny Boy, würdest du das sagen?
Ja, so ein bisschen. Ist so ein Golden Retriever.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Genau. Ja.
Aber er ist nicht alleine, es gibt noch zwei weitere Figuren da. Welche von beiden hat er zuerst kennengelernt?
Genau, Andreas ist sein Kindheitsfreund. Also die kennen sich schon seit, ja, seit der 5. Klasse oder so. Deshalb, also die haben eine ziemlich lange Vorgeschichte und ich glaube in gewisser Weise, in der Oberstufe ändern sich natürlich auch nochmal die Dynamiken zwischen den Schüler, Schülerinnen. Aber ich glaube, so in dieser früheren Schulzeit waren die beide in gewisser Weise Außenseiter, nur dass Andreas quasi am anderen Ende des Spektrums steht im Vergleich zu Ben. Also Andreas ist halt auch eher dieser eigentlich verschlossene, introvertiertere Typ, der jetzt, muss man sagen, ob pubertätsbedingt oder anders, auch so ein bisschen dieses, ja, diesen dunklen Gegenpart einnimmt. Also er ist halt eher so ein trockener Typ, der ja, sozusagen da, wo Ben gut auf andere Menschen zugehen kann, kapselt er sich eher ab und ist an sich ein Einzelgänger. Und ich glaube, früher haben die sich ganz gut gegenseitig auch aufgefangen in ihren Stärken und Schwächen. Also das, wo Ben vielleicht als Kind eher so hyperaktiv war, konnte Andreas dann mit seinem quasi ruhigeren Temperament ein bisschen runterschrauben und umgekehrt hat Andreas durch Ben wahrscheinlich einfach viel mehr soziale Interaktion gehabt, als er sonst alleine bekommen hätte. Und dadurch sind die eigentlich, glaube ich, ein sehr gutes, ein sehr festes Duo auch gewesen. Und mit Beginn der Oberstufe, da kommt halt die Clara neu in die Stufe und erweitert diesen Freundeskreis sozusagen.
Was mir auffiel ist, dass sie sich nicht dazwischen drängt, ne? Das weiß die. Die weiß genau, dass das zwei gute Kumpels sind und in der klassischen Geschichte mit einem Konflikt drin, hätte ich auf jeden Fall erwartet, dass sie sich in die Freundschaft reindrängt und dann macht sie den Druck und der eine mag sie, der andere hasst sie. Aber so ist es ja eben nicht gewesen. Es ist ja ganz anders. Wie ist es denn? Wie passt sie in dieses Dreieck mit rein?
Also Clara sollte eigentlich, ich meine, ich habe das jetzt nie so benannt, sie hat das so und so gemacht oder steht so und so zu den beiden, aber es war für mich schon eine Beziehung, die ich so angelegt hatte, dass sie sich doch mit beiden befreundet und aus ihrer Sicht mit beiden auch gut zurechtkommt und mit denen eine gute Zeit verbringt. Also die machen ziemlich viel zusammen, vertiefen ihre Beziehung zueinander und ja, dann wird es irgendwann auch ein bisschen ernsthafter.
Absolut. Und das wird ja nicht einfach so immer ernsthafter. Die interagieren ja auch miteinander. Natürlich, die sitzen teilweise stundenlang nebeneinander in irgendwelchen Stunden und so, und da lernt man sich irgendwann kennen, ganz klar. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, einfach wie es menschelt hier halt total. Also die Kommunikation unter diesen Figuren ist total glaubhaft und authentisch. Das sind die Worte, die ich hier benutzen muss. Wie machst du das? Hast du dir konkret Situation überlegt? Hast du vielleicht inspiriert aus tatsächlichen Situationen, meinetwegen auch aus eigenen, da irgendwie diese Art von Interaktion zwischen den Figuren da irgendwo her? Also wie machst du das? Ich habe jetzt hier eine Szene vor mir, da flirten die offensichtlich im Schulunterricht miteinander. Und das muss man sich erstmal ausdenken. Wie gehst du da an solche Dialoge und solche Gespräche ran?
Das ist immer so ein bisschen so eine unbefriedigende Antwort. Aber ich glaube, BuchautorInnen geben die teilweise auch. Es ist auch so ein bisschen, wie man seine Charaktere fühlt. Mhm. Wie man fühlt, wie die glaubhaft miteinander umgehen würden. Und vielleicht ist es auch, dass ich mich nicht fürchte, irgendwas sehr Typisches zu machen, also wie sie miteinander umgehen, aber dann eben auch irgendwie so vielleicht auch ein paar peinliche Momente miteinander einzubauen. Also es ging mir ja auch sehr viel darum, dass die Figuren einfach auch Spaß miteinander haben und dass ich Spaß mit der Geschichte und den Figuren habe. Und dadurch wollte ich halt gern in ihrer Interaktion so was Lockeres haben, wo ich denke, ja, das ist jetzt nicht so gezwungen und aufgesagt, wie man das auch oft aus deutschen Filmen kennt, wo dann so bestimmte Jugendgruppen auch repräsentiert werden wollen und die Coolen sagen dann ganz oft, krass, Digga, Mann.
Ja, Alter. Ja,
genau das checke ich nicht. Ja, und das ist aber offensichtlich die Sicht eines Erwachsenen auf Jugendliche, der dann denkt, wenn ich jetzt besonders viel Jugendsprache einbringe, dann wird das authentisch. Aber ich glaube, das Authentische ist dann wirklich, wie sie sich verhalten. Und da versuche ich einfach, Dynamiken zueinander zu schaffen, dass vertraute Personen sich auch wirklich, dass die vertraut miteinander umgehen. Das ist da Berührungen gibt, dass die eng miteinander umgehen und genauso, wenn Personen distanziert sind, dass ich eben auch durch subtile Kleinigkeiten darstellen kann, dass es da einen gewissen Abstand gibt und dass es eben einen Unterschied gibt, ob jetzt Ben mit Clara spricht oder mit Andreas zum Beispiel.
Absolut. Du meintest, dass du dich die Figuren lieb gewonnen hast, glaube ich, war deine Wortwahl. Und es ist ja nun so, wie viel kann man sagen, nicht unbedingt ein offenes Ende. Es gibt schon einen roten Faden, der abgeschlossen ist. Aber man könnte noch weiter erzählen. Könntest du dir das auch vorstellen?
Das werde ich auch oft gefragt. Das ist natürlich verführerisch. Ich meine, ich dachte auch damals nach dieser Kurzgeschichte, das war auch als in sich geschlossene Geschichte gedacht, als die Charaktere das erste Mal vorgestellt wurden, da dachte ich auch, okay, das war's jetzt. Ich bin jetzt fertig damit. Ich habe alles erzählt, was ich von denen wollte und der Rest darf offen bleiben. Und dann ist es zu Outline gekommen, obwohl ich gesagt habe, ich werde nie wieder, also wahrscheinlich nie wieder einen Comic zeichnen und schon gar nicht zu diesen Figuren.
Ja.
Deshalb würde ich auch jetzt nicht das komplett ausschließen. Aber was ich hier mochte an dem Comic oder an der Geschichte war, dass ich viele Dinge eben auch der Interpretation überlassen konnte oder eben auch offen lassen konnte. Weil so skizzenhaft wie ja das Leben der Protagonisten nach dem Schulabschluss auch immer noch ist, so wollte ich auch die Handlung nicht auf eine bestimmte Richtung festlegen, sondern viel schöner ist es ja, wenn man als Lesender vielleicht einfach aus dem, was man so sieht, wie sich die Geschichte und wie sich die Charaktere entwickelt haben, dass man daraus vielleicht selbst Ideen kriegt, wie es weitergehen könnte. Oder ob man denkt, vielleicht stürzen jetzt komplett ab oder die finden nochmal irgendwie zusammen oder so. Und ja, generell. Also ich fand es schön, dem so ein bisschen auch eine philosophische Komponente vielleicht zu geben, dass man sich, dass es gar nicht am Ende so sehr darum geht, was jeder oder jede konkret macht nach der Schule, sondern um diese Frage, die vielleicht mehr im Vordergrund stehen sollte, dass es vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, sondern erstmal grundsätzlich um Identität geht.
Mhm. Ich würde noch mehr lesen.
Das ist auf jeden Fall schön, dass die Figuren so viele Fans haben und dass so viele auch Interesse hätten an einer Fortsetzung. Das ist natürlich toll für meinen, also schmeichelt mir natürlich sehr und macht dann auch Lust, mehr Inhalt zu präsentieren, auf jeden Fall.
Mindestens zwei Themen habe ich noch. Also die erste, auf jeden Fall kurz, wie kommt es eigentlich zum Titel Outline? Habe ich irgendwas überlesen? Woher kommt der Titel?
Die Kurzgeschichte, in der die Figuren etabliert worden sind, hieß Faultline. Mhm. Das fand ich damals irgendwie so schön, weil dieses Linienthema, es geht ja irgendwie so ein bisschen um den Bruch dieser Freundschaft zwischen den beiden Jungs und die Veränderung ihrer Beziehung, so ein bisschen diese Linien ihres Verhältnisses zueinander, Nähe und Distanz. Und Faultline war eben auch, es war, glaube ich, auch der Begriff für Verwerfung, also geologischer Begriff irgendwie, den ich dann auf diese metaphorische Ebene auch heben konnte. Und das gefiel mir gut, weil der so kurz und knackig war. Und ich dachte, ich bewege mich weiterhin in dieser Welt. Ich möchte gerne nochmal einen Titel mit Line haben. Dachte dann ganz lange, ich nenne das irgendwie Between the Lines oder so. Hab dann aber auch festgestellt bei Google-Suchen, dass ganz viele mentale Gesundheitsratgeber schon so heißen. Wo ich dachte, das ist auch ein Genre, da möchte ich mich nicht einmischen und irgendwie die Suchbegriffe dadurch verwässern. Und bin dann irgendwann auf Outline gekommen, weil es einfach ähnlich kurz und knackig war wie der Vorgängertitel, weil es aber eben auch weil der Begriff ja eben auch Kontur oder Entwurf oder Skizze heißen kann. Und dieses gestalterisch habe ich ja auch sehr viel mit Linien gearbeitet, auch Linien, die über die Rahmen hinausgehen oder die so ein bisschen freier sind. Es geht um die Beziehungen der Figuren, wie die sich verändern und wie die sich verwirren. Und das sind ja auch so, also wieder diese Beziehungslinien und eben auch Outline für Lebensentwürfe, also so Pläne nach der Schulzeit, die einfach noch Skizzen sind.
Das Artwork, das du jetzt angesprochen hattest, ist nämlich aus meiner Sicht mindestens eines von, also mindestens zwei Herausstellungsmerkmale auf diesem Comic, nämlich konkret die ganzen Porträtgeschichten. Es gibt hin und wieder so Naturaufnahmen, einfach Bäume vor allem in verschiedenen Farben und ist einfach alles mega geil. Ich möchte mir davon eine Randvoll auf jeden Fall als Handy-Hintergrundbild einstellen. Ich kenne mich nicht so aus mit Begriffen, die man benutzen müsste, aber vielleicht ist das expressionistisch, vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung. Wie kam es dazu und warum?
Oh, das freut mich. Also ich meine, ich selber gehe auch durchs Jahr und fühle mich in so vielen Jahreszeiten, das ist ja besonders Herbst, gerade olfaktorisch bedingt, ich fühle mich in so vielen Zeitpunkten des Jahres einfach an meine Schul- und Vergangenheit erinnert, an so, ja, das klingt jetzt so pathetisch, die Sommer meiner Jugend.
Ja, ja,
so lange ist das ja noch nicht her, ne? Aber so bestimmte auch Gerüche, Geräusche und Farben, die man mit diesen Stimmungen der Jahreszeiten verbindet und das ist auch so ein bisschen eine Hommage an diese Zeit, die ja auch dadurch so schön und wehmütig wird, weil sie für immer vorbei ist. Also gerade diese Schulzeit kam mir im Verlauf meiner letzten 10 Jahre einfach besonders intensiv vor, weil das eben so ein erster großer Bruch ist und weil man so viele dieser Jahre, so viele Sommerferien verlebt, ohne so richtig darüber nachzudenken. Und später wird das so eine unglaubliche Kernerinnerung.
Mhm. Und die hast du dann also hast du versucht mit diesen, ich nenne es mal Naturaufnahmen, ja, dieses Gefühl zu vermitteln, das du mit dieser Zeit verbindest. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also da ging es so ein bisschen darum, einen Ausdruck dafür zu finden, okay, wir, also ich wusste ja, jetzt ist gerade Sommer innerhalb der Geschichte, mhm. Ist es irgendwie, es könnte jetzt Abend sein, was wären denn schöne Bilder dafür? Und bei der Ortschaft, in der die Figuren leben, ging es mir natürlich einerseits um das Urbane, ich finde auch städtische Räume total schön, auch für die offizielle Handlung, wo wirklich Leben ist, wo was los ist, wo man auch was machen kann. Aber dann ging es mir auch darum, Naturaufnahmen zu zeigen, ebenso für diese stillen Momente auch und Szenen zwischen Figuren, die besonders in Erinnerung bleiben. Und das sind eben oft auch durch die Natur oder die Umgebung geprägte Stimmungen, die da aufkommen.
Teilweise sieht es auch wirklich aus, als wären es irgendwelche Vorzeichnung oder irgendwelche, wie heißt denn das, Boards, Scriptboards für eine Serie. Also das können wir einiges hier vorstellen mit dem Material. Ich mach's kurz. Vielen Dank, Michelle. Das war einfach toll, das zu lesen. Ich danke vielmals für die Zeitreise, die du mir und auch vielen anderen Lesenden gegönnt hast und würde mich freuen, noch sehr viel mehr von dir zu lesen.
Ich danke sehr fürs Interview und für das tolle Lob. Das ist so schön zu hören. Das freut mich.
Dank. Ciao.
Tschüss.
Das erste Gespräch des Donnerstagmorgen hier auf der Leipziger Buchmesse widmet sich zwei Damen, die ein Buch veröffentlicht haben. Das gab es auf jeden Fall schon online, in Teilen online. Und jetzt gibt es die gedruckte Fassung davon bei, es ist, glaube ich, Carlsen Manga gelesen. Und ich hatte die Gelegenheit, es zu lesen. Freue mich sehr auf das Gespräch, denn wir müssen uns mal über die Zukunft unterhalten. Dieses Gespräch wird auf Englisch stattfinden, denn eine der beiden Damen, die hier vor mir sitzt, ist vor allem englischsprachig und ich tue mein Bestes, ihr wisst es, dieses Gespräch umzusetzen. My name is Andy and who are you?
I'm Marissa Delbersin. I'm from the Netherlands and I'm very happy to be here.
Und ich bin die Anne Delseid. Ich bin die Co-Autorin von der Marissa.
Hi.
Hi.
Today we meet because we want to talk about the Shadow Prophet Book 1, just released here in Germany. And I was pretty excited reading it because it reminded me of some other books I already know. I can name them. Of course, they're things I got remembered for V for Vendetta, for example, or how was it, Fahrenheit 451, things like that. And I enjoyed reading it. So maybe you can tell us something about the story idea. What is the Shadow Prophet all about?
Well, it's obviously a dystopian story centered around a young woman and she struggles to survive in a very perfectionist world with a very closed society that's all about efficiency, about adhering to the rules the great prophet Godot graciously bestowed on everybody. And she has some challenges trying to be perfect and it's a difficult place to live by any means, but for her, it's especially difficult with her having ADHD. Mm-hmm. And there are a lot of people around her where you're looking for, who can I trust? Can I trust the government? Can I trust the boyfriend? Can I trust childhood friends? Can I trust the person next to me on the train?
And can I trust myself?
And that's an even more important question.
Where's the story located? I'm not that sure what city this could be. Is there any intention? Are we in somewhere in Asia or is it more is it somewhere else? Where is it located?
In the story of like developing the concept, the the main place it takes place changed all the time. So basically maybe we take one step back, like the concept was worked on by like several authors and you had the first idea like ages ago. Yeah. And so the places shifts and you know, when you're a writer and you work long term on a project, you get new experience, you gather new experience, you see new places. So there are some Asian things depicted visually that inspired us to do that. But it's really... We keep it open where it actually is for a reason. So
I see. So you already said there was a pretty interesting process in doing this, the story and the mm-hmm. continuing story. Maybe you can tell us something about the whole idea. How did it come to the first book here released in Germany? Maybe you can give us a short summary of the creation of the book.
Well, that's a big start. How can I summarize this? Because that's such a long process. It's like...
So like the character of Itcher has been with you for such a long time, right?
So just like I think the first sketches would be like...
Yeah, I know. The first sketches were made in 2007, as far as I can see.
Yeah, the first sketches, I think, 2007. The first thoughts on the story, 2006. And well, through the years, it's been such a long process. And like we first, I had a co-author, a writer who was writing the story, and I was doing the drawings. And over the years, we like gravitated, did other projects. And at some point, we were looking, okay, where can we actually place this story? And we ended up with Webtoon. And in that process, the original writer gravitated to other projects, and I got like the okay, like you can continue this with Webtoon. I asked Anne to join me as co-writer there, and we worked for Webtoon on like converting the original graphic novel stuff that we've already had like so many pages of. It had to be in color, mm-hmm. and well, it ended up on Webtoon. We had like season one. We're working on season two, like the last finale bit. And in that process, we also were hoping to get it become a book again. And then we ended up with Carlsen.
As far as I can see, the first pages released on Webtoon were in 2020. Mm-hmm. And did readers get the chance to read the story before? Was there a self-published book or something?
No. It's only ever been like our production process behind the scenes.
Work in progress.
Yeah, and pitch materials. Mm-hmm. Yeah. So there have been some, like there are some sample books, but only for like internal pitching.
Yeah.
Maybe it's the right story for the right time, because I think lots of people are... pretty much into stories and ideas like here. Was this intended, or is it just...
We just love dystopian fictions. Yeah. We also have like another dystopian project somewhere still in the drawers, but it's like, it's so bizarre. Like, on the one hand, as you said, it's like, this is the time to tell dystopian stories. But on the other hand, it's like, well, when reality catches up suddenly mm-hmm. to fiction, it's like, how can this happen? What's happened? Is anybody even willing to read a dystopian story now when all you have to do is turn on the news?
Yeah, yeah.
Like, but still, I think what's really nice about reading dystopian stories is that you still can find some comfort in, okay, this is fiction, it could be worse, and also like to see how people react in a dystopian setting. It gives you, as a writer, it gives you so much opportunity to dive into so many different topics, and it's really interesting to see how people react when they're put into such extreme situations, like in an environment that's
hopeless.
It's hopeless and hostile in a bit, but still you can see that there is a society that still, there is everyday life. There are people who are going with the flow, and I think that really reflects reality in a way, but also exaggerates it. So it's like a really, really good thing to play around with.
Yeah.
There are lots of interesting aspects in this story, and one of the things I really liked is the father of our protagonist. He was pretty amazing guy. I loved him, and I'm very hoping to see more of him in the upcoming books. Maybe you can tell us something about the whole story itself. How many books can we expect?
Well, the thing is, so we are working on the last bit of the webtoon right now, and obviously we first have to finish the webtoon, and then we will see. We are currently aiming for the first season, which is like 41 episodes, to have like 4 books, and then we will see 2-3 books, so it could be a total of 6 or 7.
That's what we currently estimate.
These are very amazing artworks as far as I can see it. And how does it work out? How do you work together? How is the process itself working out? Are you chatting every day? Do you email each other? How do you work together?
We do have a Discord now. Like it started off with a meeting, because also like we have a lot of interns working, helping us, assisting us on the art, also learning. Like it's also like it's a beneficial two-way street. Mm. You know, like there aren't that many opportunities for young artists to get like hands-on experience, like working in a studio, working from with other artists who are already professionals. And we benefit a lot because they bring so much creativity to the project and they have a fresh view and everything and sometimes help that. So what we do now is we have all these panels from the webtoon, and obviously they have to fit on a page now. So we do sketches, and there we work together with interns. Like, we try to teach them how to panel by like, okay, this is one episode, take the panels, give us a suggestion, and then we will like edit it and explain a bit like, please do it that way, please do it that way, and look at to get a good reading experience in the page format, which is different from the webtoon format. Webtoon really lives from you scroll. Like, you are like the master of the pacing, because you can like spoil yourself by scrolling a bit further, or you can really work with the flow. It's a step closer to a cinematic experience in a way. It's somewhere in between reading a comic, flipping pages, and watching a movie, basically. But it's still in your hand. You have to control how far you will scroll and how fast you will scroll. And then again, now we have to rebuild the whole thing to really fit in pages. Like, with a lot of webtoon book adaptations, it's usually like studios or like they are, or people who really are focused on just working on the layouts. And we just, like, from the beginning, we were like, we want to do it ourselves, even though it's so much work. It takes up a lot of time, but it still, it was like, because we come from printed books, you know, we come from really creating a page and having the right flow on a page and working towards a cliffhanger on a page. And it's also like something like your handwriting as an artist or a comic writer. Like, how do we guide people through the pages? It's such a nice challenge to try to rebuild the story for pages. So even though we curse a lot and we're always under time pressure, we really enjoy it. And we wouldn't have.
And it's really nice to look at it in a different way again, like explore the panels and then think like, oh, for this page, we really need an extra moment, or, and then I get to like draw something extra again, or add a little thing that I felt like, oh, this maybe is missing here. And when you're reading a webtoon, there's different flow and you can like go over some things more easier. But when you're on a page, then you really need that establishing shot to just like take in the pace change and stuff like that. So there's really like also rebuilding parts of the story to like better fit the pages and adding more space for text bubbles, because within a webtoon format, we usually like place them a bit outside of the panel, so we have more space to enjoy the art.
Mm-hmm.
But that means that there's less like a dead space in a panel, and you just can't like put over a text balloon and make it fit. So you just need to like places like add more background, add more like loose spaces so you can just fit the balloons.
Or just draw new panels, actually. Yeah, yeah. Like, we're trying to avoid that because it's so much extra work. extra work, but still.
So it wasn't always the plan to do a printed version. It was originally designed for webtoon, and it was, never really
It's a mix. Originally, it was a graphic novel idea, and I've worked on that for several years on the back burner in between other projects with the original writer, Willem Ritsteer. And then when we got picked up by webtoon, we were designing stuff like converting pages into the webtoon format, but that was like part of the story only. So like lots of new parts of the story were just like drawn specifically for webtoon in webtoon format. So then you have to like make a new conversion back to the original.
Yeah.
And it's such a mix. And lots of it is just like not designed with like a page in mind. It's a continuous puzzle.
So of course, we come from print, we love print, and we always wanted to have a book eventually.
Definitely.
But still, with when you work for webtoon, you have a weekly deadline. It's, in our case, it was 40 panels per week. You don't have the headspace to go like, okay, let's also work on book pages and keep in mind that those panels have to fit in a book. Like, you just focus on the
sometimes
webtoon.
Sometimes people do that, but for us, that was not an option because it was so much immediate extra work as well on top of just creating the episodes. So that was our first focus, just like get the episodes out, tell the story. And like when we're working together on like the new content, like going through an episode, it would depend on where in the story we would be. Like if it's part of the story that we already had at the start, like way, way years back, because then that's something that just needs to be converted a little bit to like have it be more fitted for a webtoon audience. Since it was originally more gritty and dark, I think, than this version, which is already pretty gritty.
It's pretty dark. That's why I like it.
Yeah, but it used to be like for even darker, I think.
I see.
But for the webtoon audience, we made it a bit more accessible for a wider audience.
That's a pretty interesting point, because one of the things webtoon is providing artists with is a community.
Yeah.
You are having lots of interactive stuff with it. How did it work out? How did the audience react? Is there any kind of community?
Yeah, definitely. If you just like read through the comments, there's so much love and also hate for specific characters, like characters who were maybe not as well adjusted. Or
now, I think it's really like we did have some breaks in between, like naturally, because at some point you take a season break just to refill batteries and stuff, and it's we really have a community that comes back, that's still around, still asks, like, okay, when, and then is patiently waiting. Thank to everyone that who is really waiting for us, and it's a good feeling that we are not like the, I'd say, most social media savvy persons, so we like intentionally we focused on the comment section between the webtoon, so we made sure when a new episode dropped, which is like through the time shift, LA, somewhere in the somewhere in
three at night.
Yeah, three at night in Germany.
Okay.
So we were like, okay, we drop. Luckily, we dropped Sunday night. So like in the night towards Sunday, 3 a.m. on Sunday. And so we had some weeks where we stayed up just to be there for first responders to comments and to see people reacting. And it's just, it gives you so much joy as a creator. That in that case, the internet is just wonderful.
Yeah. So you can give some love to the core audience.
Definitely. We love reading your comments and your theories and your love or hate for specific characters. It's a joy to see it. And it gives that extra boost to us to like, while we work on the story, to like, just envisioning the audience in mind and how they're going to enjoy a specific scene, or like, I'm just going to pull this very mean stunt here. And I'm just so curious what the comments will say about it.
So we're here at the book fair in Leipzig. Mm-hmm. Is it your first day today? Have you been here yesterday too?
We were here like yesterday afternoon.
But not at the fair. So this is the first
day. Yeah, the first day of the fair, yeah.
So very hoping for you that the signing sessions are going to explode and thousands of people are coming and enjoying your book and getting a signature. Ladies, thank you very, very much for coming here and for giving us a short interview for your latest book, The Shadow Prophet, Book 1. Of course, we can find everything of your social media accounts and especially the webtoon link in the show notes of this interview. Thank you very much. See you soon.
Thank you so much.
Thank you.
Endlich habe ich sie wieder vor mir, nachdem ich sie gestern schon bei der Ultraverse-Party getroffen habe und ich mir wirklich Mühe gegeben habe, nicht schon die ganze Munition zu verballern für das Gespräch, das wir jetzt führen werden, habe ich wieder, wie gesagt, Artists am Start, die haben ein Buch veröffentlicht bei dem lieben Ultraverse-Verlag und wir kennen den Autoren des Buches bereits ein bisschen länger beim Telestammtisch, denn wir haben ihn getroffen in Erlangen, irgendeine Ausgabe, sie ist schon mehrere Jahre her. Es könnte auch eine der ersten gewesen sein, auf der ich war. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
Ich bin Aljoscha Jelinek aus, wir haben uns in Erlangen vor 10 oder 12 Jahren getroffen.
Das ist echt schon so lange her.
Ja, ich glaube schon.
Also du siehst keinen Tag älter aus.
Du auch nicht.
Sehr gut. Und du arbeitest mit einer Ausnahmekünstlerin zusammen, mit der du zusammen ein Buch namens Children of Grimm Band 1 veröffentlicht hast, für das der Ultraverse Verlag ja wirklich unfassbar viel Marketing gemacht hat. Gefühlt habe ich auf jeder zweiten Wand bei den Veranstaltungen der letzten Jahre irgendwie ein Artwork davon gesehen. Und ich freue mich auch sehr, dass wir heute mal ein paar Worte miteinander wechseln können. Ich bin immer noch der Andy und wer bist du?
Ich bin Blackie, ich bin die Zeichnerin von Children of Grimm.
Hi, Blackie. Habe ich irgendwas falsch gesagt oder stimmt das schon mal so ganz grob von den Sachen, die ich zusammengefasst habe, dass es beim Ultraverse erschienen ist und dass es Children of Grimm heißt?
Ja, das stimmt.
Das passt schon mal, oder?
Ja, das passt.
Man muss noch betonen, dass es ein Manga ist, kein Buch. Nein, nein, Spaß. Das ist uns ziemlich schnuppe, sagen wir es mal so.
Ist insofern was Besonderes, weil ich ja relativ viele von diesen Gesprächen führe, wo Menschen ursprünglich einen Webtoon konzipiert haben, Webtoons gemacht haben und die sind jetzt in irgendeiner Form irgendwo gedruckt erschienen. Das hier war von Anfang an ein Buch, oder?
Genau.
Vielleicht fangen wir mit ganz vorne an. Lieber Joscha, ich weiß, dass du ganz viele eigene Projekte hast und auch schon mit anderen Menschen zusammengearbeitet hast. Vor kurzem konnten wir dich auch ganz kurz in einer MDR-Dokumentation sehen. Mhm. Hast du ganz kurz gesehen, zusammen mit Kollegen von Delphinium Prinz und Co. Woher kennt ihr beide euch eigentlich?
Oh, möchtest du? Also ursprünglich war das so, ich habe damals erfolglos Comic gepitcht bei Verlagen und nebenher noch Tennistraining gegeben und Mareike war in einem Sportmagazin, hat damals für eine die Rollstuhl-Basketball-WM Illustrationen gemacht.
Ja, das war so ein Gruppenprojekt mit auch noch anderen Zeichnern und die hatten irgendwann eine Ausschreibung gemacht, das waren Melanie Schober und Martina Peters, die hatten das anfangs übernommen, hatten aber beide parallel halt noch einen Manga laufen und haben das deswegen nicht mehr gepackt, das in diesem Tempo zu produzieren und haben deswegen Assistenten gesucht. Und da hatte ich mich dann beworben und bin genommen worden und habe dann halt an diesem Projekt mitgearbeitet. Und das hat halt Joscha halt in Hamburg irgendwo gesehen und hat mich dann angeschrieben.
Ja, einfach so eine richtig schicksalshafte E-Mail. Hey, hast du Bock, einen Manga zu machen? Oder beziehungsweise Comics im Allgemeinen. Mhm. Ne? Und wollte eigentlich eine andere Zeichnerin anschreiben und hab sie aber verwechselt. Ich verwechsel öfters Namen, das passiert mir öfter. Plecki hatte damals auch Lust, mit Manga anzufangen. Also sie hatte schon, ich glaube, du hast dein ganzes Leben lang Grundlagen.
Anatomie.
Genau. Ja. Also sie war perfekt vorbereitet, um mit mir Manga zu üben. Also mit mir, ja, und das haben wir dann auch getan, haben ein paar Übungsprojekte gestartet, so eine kurze Geschichte über einen Dämonendetektiv haben wir gemacht, das waren 10 Seiten, die, glaube ich, nie zu Ende gegangen sind.
Nee, die sind nie.
Und da haben wir so unsere ersten Erfahrungen im Medium gesammelt, ja.
Das heißt, du hast dann einfach sowieso einfach einen guten Überblick über KünstlerInnen, die es gibt in der Szene oder potenzielle auch Menschen und hast dann einfach so sie auf dem Schirm gehabt und angeschrieben oder?
Nee, das war rein Impuls geleitet.
Ach ja.
Ich muss sagen, dass ich nicht gut mich in der Szene auskenne. Mhm. Also das war, mir hat's gefallen. Wir haben geguckt, ob das menschlich miteinander passt und es hat unglaublich gut kreativ gepasst. Also der Humor ist sehr, nur zu 90% ähnlich bei uns. Wir mögen so Sachen wie Ranma 1/2, was hatten wir noch?
Dragon Ball.
Gintama Humor, Dragon Ball, also dieser ein bisschen alberne, pubertäre Humor, nenne ich das jetzt mal, der ist genau unser Ding, ja. Und da hat es sofort gefunkt. Kreativ.
Blackie Alöcher meinte, dass du auch quasi dein Leben lang quasi dann scheinbar Manga gelesen hast und auch vermutlich ein Comic-Fan bist. Aber den selbst zu machen ist schon nochmal ein echtes was anderes als so eine Illu, oder? Was hat dich daran gereizt, einen Manga umzusetzen?
Das wollte ich eigentlich schon so, wo ich das erste Mal einen Dragon Ball in der Hand hatte, so als 13-jähriges Kind, habe ich gedacht, boah geil, das will ich auch machen. Ich will Mangaka werden und habe dann halt aber immer geübt und irgendwie auch nie den Schritt gewagt, dann wirklich mal eine Geschichte zu zeichnen, sondern bin halt hängen geblieben auf, oh, ich muss noch mehr üben und oh, das stimmt noch nicht. Und bin dann eigentlich erst bei diesem Zadong-Projekt so dazugekommen, so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert ein Storyboard, wie baue ich das auf und habe dann so ein bisschen Mut gefasst, das ist mal ernsthafter zu versuchen. Und dann hat mich halt Alyosha angeschrieben und dann kam so eins zum anderen und dann haben wir uns da zusammen langsam reingefuchst.
Ihr gebt uns, bevor wir dann auf die eigentlichen Inhalte der Story zu sprechen kommen, am Ende auch einen Einblick da rein, wie so ein bisschen der Entstehungsprozess gewesen ist. Und das sagen wir, es gab auch Feedbackschleifen mit Joachim Kaps zum Beispiel, der da auch einige Tipps gegeben hat. Wie seid ihr denn rangegangen? War das Buch von Anfang an irgendwie schon fertig und habt es dann einfach gepitcht oder war das in enger Zusammenarbeit während des Erstellungsprozesses? Wie ist die Entstehungsgeschichte des Buches selbst?
Oh, das ist interessant, weil wir haben mit anderen Charakteren angefangen. Schon vor einigen Jahren und dann hat uns ein Anime-Figuren-Merch-Macher aus Luxemburg angeschrieben und der hat uns wollte uns unter Vertrag nehmen für seine internationale Manga-App und so und so sind wir ein bisschen haben die ersten Schritte, zum Beispiel wie Verträge funktionieren und so weiter, gemacht, weil der hat uns einen 50 Seiten Vertrag, der schlecht übersetzt wurde, von Französisch ins Englische geschickt, inklusive, der wollte irgendwie 5 Seiten pro Woche haben, und wenn wir es nicht schaffen, hätten wir Strafe zahlen müssen und solche Sachen, so schöne Verträge.
Bisschen shady.
Also das sind so die unsere erste Berührungspunkte gewesen, und dann waren wir ein bisschen, kann man sagen, demotiviert im Manga-Business zu versuchen, haben das nochmal so illustriertes Jugendbuch versucht, auch mit den ähnlichen Charakteren, und dann haben wir aber gedacht, eigentlich das Herz schlägt für Manga nochmal, ne?
Ja, es kam ja auch eins zum anderen, weil mich Jo damals angeschrieben hat, noch bei damals Twitter, und mich gefragt hatte, ob ich irgendwo meine Sachen verkaufe und ob ich irgendwie eine Geschichte zeichne, und ich habe dann gesagt, ja, wir hatten da vor einiger Zeit mehr, was wir haben jetzt gerade dieses Jugendbuch, und dann hat er gemeint, ja, für sowas ist der Markt schwer, aber versucht doch noch mal Manga.
Ja. Ja.
Und hat uns dann halt angeboten, so eine Test-Kurzgeschichte zu machen.
Stimmt.
Erstmal. Und dadurch, dass wir dieses Franchise, was wir ursprünglich hatten, damals noch bei ein paar Verlagen lag und wir das deswegen irgendwie schwer verwenden konnten, haben wir dann halt versucht, irgendwie was Neues zu finden und sind dann irgendwie auf dieses Thema Märchen gekommen. Ich glaube, du hast es einfach vorgeschlagen. Ich habe gesagt, boah, geil, Märchen finde ich super. Und so ist dann Children of Grimm entstanden. Und es ist dann halt doch gleich mehr als eine Kurzgeschichte geworden.
Nee, wir haben... Also YouCaps hat uns damals super beraten, so wie man so etwas angeht. Und dann, wie gesagt, hat er das Angebot dieser Kurzgeschichte gemacht. Und dann haben, wie lang war die? 30 Seiten?
Ja, ich glaube, so
um den Dreh. Die sah noch ganz anders aus, als so wie das da war. Das war noch sehr, ging so sehr in die Comedy-Richtung.
Es war eigentlich ein Gag-Manga.
Es war ein Gag-Manga, also, ja. Da haben wir noch, waren wir sehr in diesem Comedy-mäßigen verhaftet gewesen. Und dann hat uns YouCaps nochmal auf die Schulbank geschickt und sagte, wir sollten nochmal alle die Klassiker schonen studieren. Das haben wir dann auch sehr exzessiv getan. Also wir haben Dragon Ball auseinandergenommen, wir haben Radiant auseinandergenommen, den Franzosen.
Ja, Black Clover.
Und haben diese ganze Storystruktur bis hin zum Tempo analysiert. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass bei den klassischen Shonen wie Black Clover und Dragon Ball und Naruto, der Held immer auf zwischen Seite 7 und Seite 9 seinen Traum herausschreit. Sowas.
Okay.
Also so ganz wirklich, wir sind super systemisch rangegangen und haben dann auch diesen Ansatz auf Children of Grimm übertragen. Also haben dann neue 30 Seiten erstellt, das erste Kapitel, und das hat dann YouCaps vollends überzeugt und uns dann die Serie angeboten. Dann haben wir weitergemacht. Aber wir sind wirklich wie so Erstsemester-Studenten-Manga.
Absolut, oder so klingt es, genau, nur Lehrjahre in die
Lehrjahre. Ja, aber wirklich so. Also wir haben wirklich wie im Deutschunterricht.
Aber das ist ja super. Der Podcast hier wird ja auch viel von jungen Menschen gehört, die selbst kreativ tätig sind und in der Comic-Szene was machen. Und da sind diese Einblicke perfekt, auch das zu wissen, dass man scheinbar keine Angst haben muss vor der Zusammenarbeit mit zum Beispiel auch YouCaps und so, weil da eben durchaus auch ein Interesse besteht, hier was zu fördern. Hattet ihr den Eindruck, er wollte euch tatsächlich auch einfach, ich sag mal, auf ein Level erstmal bringen, mit dem ihr dann selbst ja auch sehr viel professioneller auftreten könnt?
Ja, auf jeden Fall.
Also da war er super. Also das war auch, wie du weißt, ich habe ja schon ein bisschen was probiert. Es war der einzige Redakteur in ganz Deutschland, der uns auf diese Weise gefördert hat, der uns gepusht hat und in die richtige Richtung gedrückt hat, dass wir unser Potenzial auch entfalten konnten.
Ja, er hat so erkannt, wo es gehakelt hat. Also es war bei uns halt nur Gag und nicht viel Emotion drin am Anfang. Und das hat er sofort erkannt und hat gesagt, arbeitet da dran, guckt euch das an. Und das hat uns dann echt weitergeholfen.
Ich habe dann zu jedem Manga, den wir analysiert haben, so ein Dokument erstellt, wo ich Szene für Szene auseinandergenommen habe und habe es dann Plecki geschickt, und das haben wir dann nochmal besprochen. Und so haben wir uns dann langsam an diese Struktur rangetastet. Das merkt man auch in der Rezeption. Also die Leute, die viele Mangas lesen, die erkennen natürlich vieles wieder, die viele schon Erfahrungen haben, sage ich mal. Aber ich denke, unsere Zielgruppe, so Erstleser und so, 11, 10, 12-Jährige, die werden das noch nicht so spüren. Naja.
Children of Grimm. Da geht's ja um was, und ich habe gesehen, es geht irgendwie gar nicht um zwei Brüder, die durch die Lande ziehen und Märchen sammeln, sondern um was ganz anderes. Was ist die Handlung von Children of Grimm, Band 1?
Du bist der Autor.
Wenn ich eines hasse, dann sind Zusammenfassungen. Unser Held, Boy, der nur sehr entfernt an Dragon Ball Helden Son Goku erinnert.
Absolut.
Der lebt mit seinem Ziehonkel Kaspar im beschaulichen Käppchendorf und in der Welt von Children of Grimm ist es so, dass Märchenhelden existieren. Das sind so quasi, die gegen das Böse kämpfen und so einen speziellen Status haben in dieser Welt. Und er möchte unbedingt ein Märchenheld werden, so wie Rumpelstilzchen oder Lady Red, unsere Rotkäppchen. Und leider möchte aber Kaspar das nicht. Sein Ziehonkel, der ist auch ein sehr guter Eposweber, so heißen so unsere Leute, die ihre Macht annutzen können, aber der möchte nicht, dass Boy Märchenheld wird, weil er ihn als zu sensibel erachtet und weil es noch ein dunkles Geheimnis aus seiner Vergangenheit gibt, das ihn eigentlich daran hindert, diesen Karriereweg einzuschlagen. Doch dann kommen zwei böse Wölfe in dieses Dorf und Boy wird, bekommt seine Chance, sein Märchenheldentum vor Kaspar zu beweisen. Und dann geht's los, die Action schon. Ja.
Und er hat ja ringsrum auch einen Riesencast. Da sind ja unfassbar viele Leute mit am Start, die aber alle sofort, also ich habe sofort, also nach kurzer Zeit das Gefühl gehabt, ich hätte so eine grobe Ahnung, wer das ist. Mir geht's manchmal so, dass ich ein bisschen Überblick verliere oder so, aber das war hier zu keinem Zeitpunkt der Fall. Es ist euch geglückt, einen Cast, den ich auf irgendwas zwischen 10 und 15 Leuten schätzen würde, gut einzuführen und zu erklären und so. Das war doch bestimmt eine Herausforderung, oder? Mit so vielen Leuten zu arbeiten oder Figuren zu arbeiten.
Hattest du das Gefühl, dass das so viele sind?
Also, 10 sind es bestimmt.
Ja. Also wir haben versucht, das auf Kaspar, Boy, unsere zwei Bösewichte und den Jägermeister zu reduzieren. Sind ja, oder sind, Gott, das sind ja schon 5.
Ja, ja. Ja. Dann haben wir noch dann, die Drillinge.
Ja.
Und die das, Omi.
Die Omi.
Omi-Slime.
Mega einfach, Omi-Slime. Die Omi.
Das Krasse an Blackies Stil ist, was ich auch damals sofort gefeiert habe, ist, dass selbst die Hintergrundcharaktere so viel Charakter haben, dass man das Gefühl hat, selbst Charaktere, die nur ein oder zwei Seiten bekommen, wie zum Beispiel Lord, wie heißt der, Lord Käppchen?
Lord Käppchen, ja.
Dass der man das Gefühl hat, dass da ist noch eine Story, ganze Story dahinter. Also da ist schon so viel Dichte drin, dass
ich
das...
Man kann sowas machen, wenn man halt Charaktere hat, die irgend so ein Gimmick haben, wie zum Beispiel Lord Käppchen, das halt immer müde ist, oder Omi Slide, die immer ins Bild slidet, dass es dann einfach dadurch hängen bleibt und dann spinnt man sich im Kopf dahinter irgendwie was dazu. Und es ist so ein Mysterium so ein bisschen, aber sie bleiben halt hängen durch dieses Gimmick.
Genau. Also Omi Slide kann man ja reduzieren. Sie slidet ins Bild und will immer die Hintergrundgeschichte erzählen.
Genau.
Ja.
Und können wir denn im Laufe der Reihe mehrfach von diesen Cameos von anderen Figuren erwarten, vielleicht auch Anspielungen auf bekannte Story-Arcs? Ist das ein wesentlicher Bestandteil der Serie?
Ja, doch.
Ja,
schon.
Auf jeden Fall. Jetzt ab Band 2 schalten wir in den Overdrive, was Charaktere angeht.
Okay.
Da kommen richtig viele auch vom Märchen inspirierte neue Charaktere hinzu. Und das wird dann nochmal extrem Tempo anziehen, auch im Storytelling.
Wie habt ihr eigentlich zusammengearbeitet? Es gab ja scheinbar irgendwie schon ganz viele Skriptideen und so, aber dann, als es konkret in die Produktion des ersten Bandes ging, wie lief das? Habt ihr Scribbles gemacht? Habt ihr euch ständig irgendwelche Nachrichten hin und her geschickt? Habt ihr euch getroffen? Wie lief eigentlich die Zusammenarbeit jetzt konkret dann an der finalen Version des Buches?
Wir haben auf jeden Fall viel über Discord immer geredet oder geschrieben. Ich habe Character Designs gemacht und rumgeschickt. Dann hat sich Aljoscha wieder dazu irgendwie eine Hintergrundgeschichte ausgedacht. Es waren lauter so Puzzleteile, die dann irgendwie so zusammengefunden haben.
Ja. Und wenn dieses, am Anfang ist es sehr viel, ich sag mal, unfokussiertes Hin und Her. Also meist das meiste fußt auf ihren Charakterdesigns. Ich mag es am liebsten, auf Grundlage der Charaktermotivation zu arbeiten und so die dann in die Geschichte einzubauen. Und dann, sobald das alles ein bisschen konkreter wird, erstelle ich einen Chromplot. Das sind so meistens 2 bis 3 Seiten, hoffe ich.
Ja, genau.
Genau. Dann wird das von Mareike abgenommen. Meistens muss ich umschreiben.
Nee, da noch nicht.
Da noch nicht.
Erst beim Skript.
Mehr Gewalt.
Genau. Ja, ist oft so.
Härter sein.
Dann manchmal ein detaillierter Szenenplan oder ich gehe direkt in die Szene rein. Und das wird dann klassisches Drehbuch. Dann meistens 30 oder 60 Seiten. Das wird dann nochmal sehr hart von Mareike auseinandergenommen. Letztens zum Beispiel die letzten 30 Seiten, die ich geschrieben habe, musste ich locker 15 oder 20 nochmal ganz neu konzipieren.
Ja,
weil, meine Einstellung ist, die Zeichnerin hat das letzte Wort, aber beziehungsweise sie muss mega Spaß haben beim Zeichnen, deswegen muss das bei ihr passen. Und ich habe da natürlich auch Spaß, ne? Und man muss sagen, Mareike ist ein bisschen sicherer, was die Schonstruktur angeht. Sie ist ein bisschen belesener als ich, breiter belesen als ich und hat sehr viele Storystrukturen schon im Kopf und klopft dann meine Sachen oft darauf ab, ob das auch passt zu diesen Storybeats und auch zu den emotionalen. Also sie ist wie so eine Art Lektor, so ein bisschen der erste Lektor.
Ja, ich habe halt ja. hauptsächlich immer die, also dadurch, dass ich ja nur an Children of Grimm als einziges Projekt mhm. arbeite, habe ich die Charaktere, glaube ich, einfach mehr im Kopf und ihre Motivation und klopft das da drauf genau. immer nochmal ab, passt das dazu, würde der Charakter so handeln. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, ist die Pomelo-Sache.
Ja.
Also wir haben ja dieses Schwein Pomelo drin, das kommt im zweiten Kapitel. Und das war eigentlich gar nicht als großer Charakter geplant, sondern es war halt im Skript eigentlich beschrieben, dass der Giga im Wald von diesem Schwein angegriffen wird, das dann umboxen sollte und, glaube ich, über dem Feuer grillen. Das war sehr brutal. Und unsere Motivation zu dem Zeitpunkt war eigentlich, ihn zu als geläutert darzustellen. Und dann habe ich halt gesagt, hey, das passt nicht. Der kann jetzt nicht das Schwein umbringen. Das kommt mega unsympathisch rüber. Und dann haben wir halt überlegt, ah, wie machen wir das? Und dann haben wir gedacht, die werden jetzt Freunde, wir machen jetzt das andere Extrem und ja, jetzt sind wir bei Band 2 und das Pomelo wird richtig wichtig.
Ja, das ist so ungenau und dann haben wir das Skript erstellt und auf der Grundlage wird erstellt, Mareike, wenn es dann passt, erstellt ein Storyboard.
Genau.
Und das ist der magische Moment.
Dann würde ich auf jeden Fall noch die Gelegenheit nutzen, zwei Fragen aus der Community einzustellen. Die ist die eine Frage, auf wie viele Bände das Ganze denn konzeptionell angelegt ist. Habt ihr da so einen groben Schlachtplan, wie es werden soll?
Erstmal 5, je nachdem, wie es ankommt, relativ flexibel. Aber erstmal jetzt grob planen wir 5.
Und dann ist noch die Frage, weil es einfach auch Parallelen geben soll zu der unendlichen Geschichte, war es, glaube ich. Ich hätte gern gehört, ob es und welche anderen Vorschläge es für den Namen des Landes Spectasia gab. Ich glaube, Spectasia war hier der Ansatz. Gab es da welche?
Oh Himmel, die unendliche Geschichte, wie heißt das Land bei der unendlichen Geschichte?
Irgendwie so ähnlich, ich habe das auch nochmal nachgefragt. Inspiration, ja. Unendliche Geschichte, irgendwas mit Kaiserin und Spectasia war hier der Vergleich. Ich krieg die auch nicht zusammen, ich habe die nicht auf dem Schirm. Aber Phantasia heißt das.
Phantasia.
Ja, genau.
Spectasia habe ich vom Spiegel eigentlich. Also ich bin großer unendliche Geschichte-Fan. Mhm. Und witzigerweise gibt es auch Elemente von der unendlichen Geschichte in der Children of Grimm Story, aber da verrate ich nicht weiter mehr. Spectasia kommt eigentlich vom Spiegel. Für mich sind Märchen ein Blick in den Spiegel und zwar ein Blick in das Unterbewusste. Da werden unterbewusste Muster an die Oberfläche gespült und wir versuchen einen Teil dieser Muster, die sich in Märchen manifestieren, auch in Children of Grimm aufzugreifen. Hört sich jetzt sehr tief an für einen sehr pubertären Manga, aber das kommt noch. Ja.
Sehr gut. Und dann hatte er noch gefragt, das ist eine große Frage gewesen, ich habe es jetzt ein bisschen aufgesplittert, und eine nähere Beschreibung, auch optisch, welche Facetten bei Boy weggelassen wurden, damit klarer fokussiert war, dass er der unschuldige Gute ist. Also wir haben am Ende des Bandes ja den Anhang und da gibt es verschiedene Versionen von Boy zu sehen.
Das ist eine schöne Frage.
Was habt ihr gemacht, damit er jetzt unschuldiger und netter aussieht?
Wir haben ihn simpler gemacht einfach, weil ich glaube, Naivität und etwas Simples verbindet man oft miteinander. Und wir haben die Haare super symmetrisch und super einfach dann gemacht. Wir haben die Kleidung reduziert. Er hat noch dieses super naive Mäntelchen gekriegt.
Dass er barfuß läuft.
Ja, dass er barfuß läuft. Wobei, das war, glaube ich, schon immer so. Das hatten wir schon ganz am Anfang. Aber um das noch mehr rauszukitzeln, haben wir einfach das Character-Design runterreduziert, dass einfach alles möglichst einfach ist.
Ich finde, dieses Barfußlaufen ist so ein Urvertrauen in die Welt, dass du keine Scherbe in den Fuß bekommst. Ja. Ja.
Ich sehe auf jeden Fall auch hier Barfußschuhe als Sponsorin aus zukünftigen Geschichten. Absolut. Ja. Lieber Joscha, liebe Blackie, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da gewesen seid und ein bisschen über euer Buch gesprochen habt. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg hier auf der Buchmesse, wo ich mal sicher bin, dass ihr da noch die ein oder andere Signierstunde haben werdet.
Bestimmt.
Vielen, vielen Dank für die schönen Fragen. Wir freuen uns vielleicht bei der nächsten Messe wieder bei dir zu Gast zu sein.
Bei Band 2, wollt ihr was dazu sagen? Ihr habt so, könnt ihr was teasen? Gibt es da schon Ideen, wann der kommen könnte?
Na, ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich Ende dieses Jahr, Anfang nächsten Jahres, je nachdem.
Ja, je nachdem.
Wie auch die Druckzeit ist und solche Sachen.
Ja, genau. Das ist wie die Pipeline.
Eine Ressourcenfrage vielleicht.
In den großen Verlagen ist und die Pipeline bei uns. Aber wir beeilen uns so schnell, wie es geht.
Mega. Ja. Alles klar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.